Und die Frage, die ich mir in diesem Kontext stelle, ich meine, wir reden über so ein Thema innerhalb dieser Branche oder auch Heizung, Lüftung, Sanitär grundsätzlich, mit Sicherheit seit 15 Jahren über dieses Thema. 15 Jahre locker, ohne Probleme. Und die Frage in Richtung Christoph wäre, nicht wie wir es lösen, aber tatsächlich, wo kann man Impulse setzen? Von wem können die denn kommen? Weil manchmal habe ich den Eindruck, jeder wartet auf jemanden, damit irgendwann was passiert, aber keiner macht so diesen Big Move.
Herzlich willkommen zum Trox Podcast, eurem Hörerlebnis von Null auf Technik. Und jetzt Ohren auf und viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen, liebe Herren. Es ist ungewohnt, ich habe heute nicht nur den Knopf gedrückt, sondern ich darf heute sogar anfangen, weil der andere Martin nämlich nachher die Fakten über unseren fantastischen Gast heute bringen wird, über den Christoph Nowicki. Wir freuen uns riesig, dass du bei uns bist, Christoph.
Ich habe ein bisschen Angst.
Warum? So recht.
Vor der Vorstellung.
Er hat jetzt Angst, glaube ich, weil ich gerade, bevor ich den Knopf gedrückt habe, schon anmoderiert habe, dass bevor wir mit den Fakten über Christoph anfangen, ich ein kleines Rätsel stellen werde, auf das die beiden Kollegen nicht vorbereitet sind.
Mal schauen.
Und die Aufgabe ist recht einfach. Mhm. Wir stellen uns vor, 1,5 Hühner legen an 1,5 Tagen 1,5 Eier. Mhm. Wie viel Eier legt dann ein Huhn pro Tag? Ihr könnt überlegen, Antworten wie Hühner können keine halben Eier legen oder sowas, sind natürlich falsch. Mhm. Das ist eine recht einfache Aufgabe.
Ja, die Antwort kann ich jetzt sofort vorwegnehmen. Wir haben ja gerade wieder einen Vogelgrippeskandal. Das heißt, Hühner legen keine Eier mehr.
Ein klassischer Vertriebsantwort. Achso. Wenn du weitergehst.
Ich sag eins, damit das hier jetzt zur Lösung kommt.
Eins.
Eins, ja.
Das ist doch falsch.
Gut.
Was
wäre richtig gewesen?
Du kannst das jetzt mal mit nach Hause nehmen, das Rätsel.
Ich gebe das gleich
unsere bei ChatGPT. Unsere Hörerinnen und Hörer können das auch mit nach Hause nehmen. Nein. Die Antwort 1 auf jeden Fall falsch.
Okay, sie was ist naheliegend.
Was ist die richtige Antwort? Das werde ich nicht verraten.
Yara. Können wir die Redaktion bitten, das in der Zwischenzeit aufzubereiten? Zum Ende dieses Podcasts hätte ich gerne die Antwort.
Ja.
Danke.
Okay. Aber bis dahin kannst du noch ein bisschen selber
überlegen. Das interessiert mich nicht mehr. Das ist das Schöne.
Gut, das mit dem Rätsel hat super funktioniert.
Hat gut geklappt, Martin. Mal gleich weiter.
Ich habe auch ein Rätsel für dich. Ja, was war immer lange Zeit moniert und ist auf einmal sagenumwoben da.
Ja, ich weiß auf jeden Fall. Was?
Die Shownotes. Aber ja, bei Yara, hast du die da reingeschrieben?
Wer hat die vorgeschrieben, Yara?
Danke.
Sie sagt es nicht, aber ich hätte eine Verdachtstheorie dazu.
Ich glaube auf jeden Fall, dass du das nicht selber gemacht hast. Ich glaube, du weißt gar nicht, wie das geht mit den Shownotes. Der Martin erzählt nämlich in jeder Folge, wirklich von diesen 52 Folgen, die wir gemacht haben,
Folge Nummer 52.
In jeder Folge sagt er irgendwann mal, das verlinken wir in den Shownotes.
Ja.
Und ich glaube, er hat noch nie was in den Shownotes verlinkt. Und ich glaube, in der letzten Folge zum Thema Kreislaufwirtschaft, da hast du es wieder gesagt.
Habe ich.
Und da habe ich gesagt, Yara, du machst das nicht für den Martin.
Und ich habe es tatsächlich selber gemacht. Du guckst mich unglaublich an, aber stimmt. Meine Damen und Herren,
es ist
richtig. Du hörst es, die Redaktion.
Deswegen wolltet ihr euch vorbesprechen. Was hast du der Yara denn dafür bezahlt, dass die hier lügt?
Das wiederum ist ein anderes Thema.
Naja.
Wir begrüßen erstmal in unserer glorreichen Mitte den lieben Kollegen Christoph Nowicki. Nowicki ist richtig ausgesprochen.
Ja, der Name kommt aus dem Polnischen, aber ich habe den eingedeutscht.
Okay,
also
das heißt
wir
nicht Nowicki, sondern Nowicki.
Theoretisch, also die Violetta würde jetzt sagen Nowicki, aber wir bleiben bei Nowicki, weil das immer schon so war und immer so ist.
Und wir wollen heute über vernetzte Systeme mit dir reden.
Das ist
aber
korrekt.
Bevor wir das machen,
ja,
hat der Martin Fakten über dich.
Unvorbereitet.
Und ich kenne sie selber auch nicht.
Christoph, deswegen,
also ich kenne
Martin
Christoph richtig gut.
Aber das ist das Schöne bei geschätzten Kollegen. Das fällt einem sofort ein. Ich habe mich heute Morgen schon gefreut, dass ich ihn vorstellen kann, ohne ihn vorher nochmal zu fragen, ob es stimmt. Denn Christoph ist Anfang 30, ist seit wie vielen Jahren? Knapp 3 Jahren bei uns mit dabei?
3 Jahre bin ich dabei.
3 Jahre tatsächlich. Ist großer Fan des Amateurfußballsports in Nordrhein-Westfalen. Ist auch ehrenamtlich dort engagiert, was ich ihm sehr hoch anrechne.
Sehr, sehr hoch. Ja.
Neben seiner beruflichen Tätigkeit natürlich. Ist er auch ein großer Kenner, kennt auch die großen ehemaligen Namen im westlichen Ruhrgebiet. Das finde ich ganz, ganz fantastisch. Er ist ein großer, großer Liebhaber, so wie wir beide. Man sieht es uns ein bisschen an der Gesichtsfarbe an, des Mittelmeerraumes.
Formentera, richtig?
Er ist der große, große Formentera-Fan und Kenner. Ich glaube, er hat seine halbe Kindheit da verbracht. Müsste mit Sicherheit bald Ehrenbürger sein.
Ich bin eigentlich schon Ehrenbürger.
Gibt es eine Statue von dir?
Ich hoffe bald, das ist eine Statue. Nein.
Also und?
So vermessen wollen wir nicht sein, aber ja, die Ehrenbürgerschaft würde ich annehmen.
Das stimmt. Und er teilt die Liebe, die ich auch habe und viele andere vielleicht auch, die uns zuhören oder die das auch gar nicht interessiert, zu Schweizer Präzisionsuhrwerken. Er ist ein großer.
Du weißt ja, wie viel Uhr ich in den letzten 15 Jahren getragen habe, ne?
Ich denke, eine war mit Sicherheit schon mal dabei.
Ich glaube, die letzte, die ich getragen habe, war wahrscheinlich eine so mit so Bonbons.
Eine Flickflacke oder was? Ist nicht schlimm, aber er mag und schätzt die Uhren aus der Schweiz, auch die mit der Krone. Christoph, da fragen wir gleich mal, was ist deine Lieblingsuhr? Wenn du jetzt eine aussuchen dürftest,
ja,
aus dem fantastischen Schweizer Regionsraum, was wäre das für eine?
Da kann ich ja nur meinen Traum, den ich mir mal erfüllt habe, selber nennen. Das ist die Tudor Pelagos, die ich
momentan
trage. 39, Titan, mechanisches Uhrwerk, passt heute eigentlich gar nicht so zum Thema und zu mir selbst, ne? Das ist halt also Digitalisierung und alles elektrisch. Normalerweise
aber müsste Automatik, ich eine Apple
Watch tragen.
Aber Automatik.
Die kenne ich nicht.
Nee, ist nicht schlimm.
Tudor jetzt auch jeder große, andere
nennt. Dann machen wir mal eine eigene Folge zu Uhren. Ist aber eine Schwesterfirma der glorreichen Firma Rolex.
Weißt du, daher
ist das heraus.
Weißt du, wo der Christoph wohnt?
Der Christoph wohnt, ja, weiß ich, wo der wohnt.
Sag mal.
In Wanne.
In Wanne.
In Wanne-Eickel.
Ist es doppelt
wohnhaft, liebe Leute? Ich muss euch leider korrigieren.
Ist es jetzt Recklinghausen dann? Oder?
Ich wohne mittlerweile in Recklinghausen, genau. Ich bin aber gebürtiger Wanne-Eickler, was man so im offiziellen Herne bezeichnen würde. Aber das ist bei mir so eine Art No-Go. Also wenn Wanne-Eickel geboren, genau. Aber wohnhaft in Recklinghausen.
Also mitten aus dem Pott. Fußballverein. So.
Schalke 04,
richtig.
Durch und durch bei ihm. Wollte ich auch noch dazu sagen, danke, dass du mich erinnerst. Teilt er die Leidenschaft genauso wie unser geschätzter Kollege Ralf, aber auch Thomas Mosbacher und Norbert Heger. So, und jetzt kommen wir zur Sache.
Vernetzte Systeme.
Vernetzte Christoph. Systeme.
Ja, ich habe auch noch einen kleinen Fakt mitgebracht, vielleicht von euch beiden. Ich höre ja sehr gerne Podcasts zum Einschlafen. Und wisst ihr, was mir mal nachts passiert ist?
Du hast dich verdrückt.
Ich habe mich total erschrocken, weil ihr beide auf einmal mit mir gesprochen habt.
Das machen wir immer so, dass wir nachts mal irgendwo einbrechen.
Ja, so ähnlich habe ich das Gefühl,
wenn die Leute im Büro eingeschlafen sind.
Genau, dann war Chef und Martin nachts bei mir im Bett. Also echt? Das war ein kleiner Traum.
Ich hatte das, letztens hat eine Freundin auch zu mir gesagt, ey, du bist mir letztens im Schlaf begegnet. Ja, so da habe ich auch gedacht, ich bin im falschen Film. Passiert schon mal?
Ja.
Jetzt freuen wir uns riesig, mit dir über vernetzte Systeme zu sprechen. Aber die erste Frage, die ich dazu hätte, um ein bisschen da reinzukommen. Warum gibt es eigentlich einen Bedarf, Systeme zu vernetzen? Und was ist überhaupt unter Systemen gemeint?
Wo fangen wir denn da an?
Am Anfang.
Wir reden
am
ja
Anfang.
Hoffentlich über RLT-Systeme, also raumluftechnische
Systeme. Wir reden heute vor allen Dingen über RLT-Systeme und natürlich über vieles andere wie Brandschutzklappen, wie Volumenstromregler. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Ausblick in den Bereich Laborregelung.
Gesetze?
Gesetze können wir auch mit ansprechen.
Könnten wir in die Shownotes verlinken.
Können wir in die Shownotes verlinken.
Ich verlinke dich gleich auch mal in die Shownotes.
Jara, hast du dir das schon notiert?
Ich mache das gleich selber.
Alles klar. Gut, also einerseits gibt es natürlich Gesetze und Normen, die uns mittlerweile dazu zwingen und auch weiterhin zwingen werden, Gebäude miteinander zu vernetzen.
Warum?
Weil wir vor allem ein Riesenproblem haben auf dieser Erde und das ist das Thema Energie.
Wegen der Endlichkeit?
Wegen der Endlichkeit und der Bereitstellung und der Verfügbarkeit. Wir in Deutschland haben uns ja für einen Weg entschieden, die Energie vor allem regenerativ zu gewinnen. Und die ist nicht immer da. Die Sonne scheint nicht immer, leider Gottes. Wir haben gerade schon über das Mittelmeer gesprochen. Mhm. Wäre natürlich cool, wenn die immer scheinen würde. Aber ist leider nicht so. Und der Wind pustet auch nicht immer. Und Gebäude sind mit einer der größten Energiekonsumenten in Deutschland.
Ungefähr 30%.
Bisschen mehr sogar. Ich glaube mal 40-50% gelesen zu haben.
Ich hätte es nur im Bürobau
genau, gedacht, also nach dem GEG, und dann kommen wir auch schon vielleicht zum ersten Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz, ist es so, dass bis zu 60% der Energie in Deutschland auf Gebäude entfallen. Mhm. Jetzt kann man viele Studien lesen, nagelt mich bitte nicht fest auf die Zahl, aber so roundabout. Und die Energie, die dort bereitgestellt werden muss, haben wir vor allem in vielen Bestandsgebäuden ohne vernetzte Systeme. Mhm. Da weiß nämlich zum Beispiel die Heizung gar nicht, dass die Lüftungsanlage kühlt. Mhm. Und da kommen wir direkt zu dem Punkt, warum es wichtig ist, Geräte, Systeme miteinander zu vernetzen. Mhm. Wenn ich nämlich gerade weiß, dass meine Heizung heizt, da muss meine Lüftungsanlage vielleicht gar nicht kühlen.
Dann muss ich ja immer an das Altenheim denken. Da gibt's ja viele Leute, die sagen, beste Klima ist Heizung auf 5, Fenster auf Kipp.
Das ist die alte moderne
deutsche Ölindustrie. Ja.
So ähnlich könnte man es vielleicht formulieren. Nein, das ist also ein Riesenthema, wo wir super einfach Energie sparen könnten. Und ich habe damals mal eine Bachelorarbeit bei meinem vorherigen Arbeitgeber betreut, wo es darum ging, zu prüfen, wie unsere Meetingräume am Wochenende beheizt und klimatisiert waren.
Also tatsächlich, wie die im Ist-Zustand sind?
Genau, wie die im Ist-Zustand waren.
Mit einem Datentracker? Oder
mit einem Datentracker haben wir es gemacht. Wir hatten da so ein Monitoring-Tool dahinter hängen und haben mal geprüft, ist jemand da? Am Wochenende meistens nicht. Und wie sind die Temperaturen? Ja. Die liefen 52 Kalenderwochenenden auf 22 Grad Soll temperiert. 52 mal 2, jetzt kommt das nächste Rätsel, das sind 104 Tage im Jahr. 104 Tage mit einer Nennleistung von egal wie viel Kilowatt, die Räume können ja unterschiedlich groß sein. Das ist super viel Energieeinsparpotenzial. Wenn man einfach an einem Wochenende eine Timer-Funktionalität hat, einen Scheduler setzen kann, wo man die Geräte eben vielleicht in Energiesparbetrieb setzt. Winter-Sommer-Umschaltung, vielleicht dann eben nicht heizt, wenn es gerade nicht notwendig ist. Und diese vernetzte Art und Weise von Systemen miteinander, Informationen zu gewinnen aus Gebäuden, passend zu den Gesetzen, die da gerade auf uns zukommen, die wird super spannend für die Zukunft sein, um nämlich genau dieses Risiko der Energiebereitstellung auch abdecken zu können.
Was schreiben die Gesetze denn genau vor?
Die Gesetze schreiben genau vor, ich bin natürlich total gut vorbereitet und kenne den Gesetzestext
alle unsere auswendig.
Gäste und Gästinnen. Ich kann mal kurz so ein paar Key Facts nennen. Also momentan ist es so, dass Nichtwohngebäude im Gebäudeenergiegesetz davon betroffen sind, die über 290 Kilowatt sind, nicht residenziell. Und mit der nächsten Verschärfung wird es so sein, dass Gebäude bis 70 kW betroffen sind. Bezogen auf die Heizleistung, selbstverständlich. Mhm. Und das ist gar nicht so viel. Das heißt, wir haben einen riesigen Gebäudebestand in Deutschland, den wir nachrüsten müssen mit Messsteuer-Regeltechniksystemen, also mit vernetzten Systemen letzten Endes für Gebäude, um eben die Energie in den Gebäuden so bereitzustellen, wie wir sie brauchen und nicht zu verschwenden.
Welche Aufgabe kommt da auf unsere Branche, wenn wir speziell im Lüftungsbereich schauen, zu?
Eine große. Denn wir sind ja einer der größten Konsumenten im Gebäude. Ich habe mal geschaut, Bürogebäude, Martin, du bist ja auch immer mit dem Thema. 40-60% Energieverbrauch.
Macht die Lüftung so eine Klimatechnik?
Genau.
Das hängt ein bisschen vom Gebäude und von der Region.
Aber ich glaube, das kann man mal so als
Richtwert. Auf jeden Fall jede Menge, ja.
Im Privatbereich sind es, glaube ich, was auf die Heiztechnik anfällt, sogar noch mehr. Da sind es, glaube ich, bis zu 70-80%, weil da hat man ja sonst keine großen anderen Verbraucher. Also das ist ein riesen Einsparpotenzial, was wir da haben, wenn wir die Energie vernünftig nutzen. Zukünftig.
Das heißt, wie viele Gebäude, wenn man so statistisch draufschaut, sind davon überhaupt betroffen prozentual?
Jetzt kommt wieder so eine Vertriebler-Antwort, müssen wir vorsichtig sein. Ich habe mal ChatGPT gefragt.
Kommt drauf an.
Genau, das ist die Vertriebler-Antwort,
die ich geben wollte.
Da gibt es keine genauen Zahlen zu, aber es ist davon auszugehen, dass es so roundabout 50% der nicht residenziellen Gebäude mindestens mal betrifft.
Also schon eine große Anzahl. Eins darf man ja auch nicht vergessen. Das eine ist, was ist gesetzlich vorgegeben. Das andere ist aber, was ist eigentlich unsere Verantwortung. Und ich glaube, alles, was geht, sollte man tun, unabhängig, ob das da drin steht. Und ich glaube, selbst wenn das jetzt ab 90 kW ist oder ab 270 oder was auch immer, wenn man jetzt sagt, ich bin ein kW drunter, deswegen mache ich das nicht. Das macht ja auch Sinn vom, sagen wir mal, generell nachhaltige Gedanken und aber natürlich auch von den Kosten, weil oftmals sind es ja nicht nur die Energieverbräuche, die hoch sind, sondern die Kosten sind ja auch hoch. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist nochmal der Aspekt auch, dass die Vernetzung ja deswegen wichtig ist, um die Systeme halt so zu regeln, dass die nur das an Energie bereitstellen, was auch gerade gebraucht wird. Ne?
Absolut, absolut. Also ein Riesenthema haben wir schon mal abgehandelt. Dann gibt es das Thema Sicherheit in Gebäuden. Brandschutzklappen haben wir auch in unserem Produktportfolio als Beispiel. In den Fällen, dass wir vielleicht mal irgendwo einen Brandfall im Gebäude haben, ist es natürlich auch dann ungünstig, wenn die Lüftungsanlage davon nichts mitbekommt und den größten Freund des Feuers, nämlich frische Luft, noch ins Gebäude hineinbringt. Das heißt, wenn Brandschutzklappen fallen, muss entsprechend auch der Rest der Heizungslüftungsklimatechnik darauf reagieren und in entsprechende Szenarien fahren.
Ist das schon normativ geregelt oder ist das noch so eine Art von freiwilliger Verpflichtung?
Nee, da gibt's schon Normen, die dafür bereitgestellt werden, insbesondere für die Brandschutzsysteme selbst natürlich. Ne?
Klar. Aber trotzdem gibt's ja, wenn man sich das jetzt europaweit zumindest anguckt, gibt's ja immer noch viele, viele Märkte, auch in Deutschland, gibt's ja auch immer noch einen signifikanten Anteil an Brandschutzklappen,
die mechanisch
selbst auslösen.
Ja.
Und da gibt es ja rein von der Natur der Sache her keine Vernetzung, weil da gibt es ja keine Schnittstelle.
Gibt es da einen Nachrüstzwang irgendwann, der kommen wird?
Oh, mit Sicherheit wird das alles mal diskutiert werden müssen in der Zukunft. Es gibt diverse Normen, die da Einfluss drauf nehmen, aber da stelle ich auch gerade so ein bisschen auf dem kalten Fuß, ehrlicherweise.
Aber die Trends gehen in die Richtung und auch da im europäischen Ausland, da sind wir teilweise deutlich weiter, was den Motorisierungsgrad angeht. Da gibt es teilweise Länder, die haben einen viel, viel höheren Anteil motorisierter Brandschutzklappen gegenüber Selbsttätigen.
Ist das auch was jetzt, wenn wir auf diese, sagen wir mal, niedrigeren Energieverbräuche schauen, also die Gebäude werden ja per se schon mal normativ gesehen sparsamer, dass das einhergeht auch automatisch mit dem Zwang zur Automation, dass es immer eine Gebäudeautomationstechnik geben muss, die ja dann auch eine Brandschutzklappe mit einbinden wird?
Das bezieht sich vor allem schon mal auf wieder das Gebäudeenergiegesetz nochmal. Also das ist ja schon mal der erste Knackpunkt, um da hinzukommen. Und ich glaube, zukünftig wird es auch so sein, dass die Leute selbst daran Interesse finden werden, dass die Gebäude vernetzt sind. Wir haben das Thema Energiebereitstellung schon diskutiert. Es gibt ja auch ganz viele Ansätze zu sagen, wir haben agiles Pricing. Das heißt, die Märkte haben gewisse Energiemengen zur Verfügung. Mhm. Und ich kann gerade entscheiden, auch gerade im Privathaushalt, was ist mir wichtiger, die Dusche oder mein Geschirrspüler. Und dann gibt es dann Home Energy Management Systeme, die das dann tatsächlich nach Voreinstellung auch für jemanden abwickeln können. Mhm. Oder ich sage, ich bin vielleicht gerade nicht so daran interessiert, dass mein Geschirrspüler tagsüber läuft und ich habe nachts einen günstigeren Stromtarif. Dann kann ich den auch nutzen. Mhm. Genauso wird es auch im großen Bereich passieren. Und am Ende des Tages kommt es bei Gebäuden immer wieder darauf an, was habe ich für Betriebskosten. Mhm. Und ein ganz spannendes Thema, wie sind sie in der Zukunft auch wieder in den Verkehr zu bringen. Mhm. Viele Investoren bauen Gebäude nach Standards. LEED, BREEAM, einige zu nennen.
Die GmbH, ja. Mhm.
Die GmbH, genau. Und da gibt es auch die Bestrebung, neben dem GEG den SRI einzuführen. Den Smart Readiness Indicator.
Jesus Christ, habe ich ja, dazu.
Dieser Smart Readiness Indicator ist so eine Art Aufkleber für das Gebäude, der besagt, wie gut ist das Gebäude vernetzt. Und wie gut ist dementsprechend die Qualität der Person, des Wohlbefindens in dem Gebäude selbst?
Basierend auf welchen Komponenten? Was wird da gemessen?
Automatisierungsgrad, da sind noch ein paar andere Themen mit drin, wie Sicherheit, Kompatibilität und solche Geschichten. Mhm. Und Investoren, die jetzt, sage ich mal, ein großes Sümmchen an Geld in die Hand nehmen, um vielleicht in die Zukunft zu investieren, Bürogebäude bauen, das sie dann hinterher vermieten, verkaufen, die legen heute dann natürlich auch Wert drauf. Mhm. Und das wird immer mehr werden, denke ich mal.
Kollidieren da langfristig Interessen an solchen Projekten auf der Basis der einmal der Frage der Regelung, weil es ja schon ein Gewerk ist, was ja eher auch in den elektrotechnischen Bereich gehört, und dem derer, die solche Anlagen errichten?
Das ist eine ganz spannende Frage, die man nicht so einfach beantworten kann.
Darum stelle ich sie ehrlicherweise auch.
Ja. Ein bisschen philosophieren muss leider
Gottes bitte, noch. Bitte.
Also es gibt natürlich die unterschiedlichen Planungsphasen bei so einer Projektausschreibung. Und die MSR, also Messsteuerregeltechnik, ist grundsätzlich immer vor der Lüftungstechnik gelagert beispielsweise. Was ein durchaus nicht zu unterschätzendes Problem ist, wenn man solche zentralen Gebäudevernetzungen bereitstellen möchte. Mhm. Hersteller wissen natürlich ganz gut, wie die lüftungstechnischen Anlagen zu regeln sind, und die MSR ist mit dabei. Abstimmungsbedarf ist sehr hoch in den Gebäuden, und natürlich gibt es da immer auch so ein bisschen den Interessenskonflikt, wer kann es besser, wer macht es am Ende des Tages. Ich glaube schon, dass ich da ein bisschen was tun muss im Gesamtkontext, also in der Betrachtung der Gesamterrichtung der Gebäude, dass die Gewerke sich viel besser miteinander unterhalten können, abstimmen können und auch ohne riesen Planungsaufwand vorweg, sondern dass das auch nativ, wenn man Gebäude baut, dann vor Ort möglich ist, solche Systeme miteinander zu vernetzen, ohne großen Aufwand. Und da gibt es ja auch Bestrebungen, also zum Beispiel die BACnet-Organisation, die das BACnet-Protokoll bereitstellt, die entwickelt sich stetig weiter, macht es stetig besser, Gewerke miteinander zu vernetzen. Also da gibt es eine ganze Menge an Themen, die da gerade schon laufen.
Wie soll das weitergehen? Das ist ja die Frage. Also ich auf der einen Seite sprichst du jetzt BACnet an. Was ist gerade, ich sage jetzt mal, wir sind im philosophischen Teil vielleicht ein Stück weit, wir schauen auf höhere normative und komplexere Rahmenbedingungen. Mhm. Wir haben einen zurückgehenden Fachkräfteanteil und wir haben zunehmend komplexer werdende Regelstrategien für Gebäude, die eben diese normativen Rahmenbedingungen erfüllen. Das ist ein bisschen der gordische Knoten. Wie soll der durchschlagen werden?
Der wird irgendwann mal platzen.
Wer muss den denn lösen?
Grundsätzlich kann das von vielen Stellen kommen. Kann einerseits der Gesetzgeber sein, kann aber auch einfach sein, dass die Firmen sich dahin entwickeln, diese Schnittstellen besser miteinander zu teilen. Und jetzt sind wir ja noch so ein bisschen in so einem Bereich des Megatrends unterwegs, der sich KI und AI nennt, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligenz, wo natürlich auch nochmal Möglichkeiten geweckt werden, die wir gerade noch gar nicht sehen.
Ist das denn schon, mal ganz ehrlich, die Frage geht auch in Richtung Martin, wir haben ja nicht nur die Doro Völkerling hier gehabt zum Thema, auch wenn es um Verschleißprognosen geht von Komponenten zum Beispiel. Nur wie alt ist zum Beispiel eine wettergestützte Regelung für Gebäude? Wie lange gibt es sowas schon?
Das ganz ehrlich, das glaube ich auch mal. Ich glaube auch die KI-Sachen und so weiter, die werden vieles noch mal besser machen. Aber auch, sagen wir mal, Technologien, die heute absoluter Standard sind,
mit denen
man unglaublich viel schon viel besser machen. Weil wir ganz, ganz viele raumlufttechnische Anlagen haben, wie der Christoph anfangs gut beschrieben hat, wo die Sachen nicht miteinander vernetzt sind, wo im Konstantvolumenstromregler drin sind oder wo man keine Rückmeldung hat zwischen den VAVs, also variablen Volumenstromreglern und dem raumtechnischen Gerät, wo die Wärmerückgewinnung nicht sauber zurückgeregelt wird und man vielleicht Wärmerückgewinnung macht und danach nachkühlt, weil man gar nicht so viel... Das sind Dinge, die passieren. Und ich sage immer, die Technologien sind ja heute schon da und ich glaube... deswegen auch bei all der Gesetzgebung und so weiter ist ganz, ganz wichtig, die zu nutzen. Und was ich mal eine ganz schöne Story finde.
Die Datenbereitstellung.
Genau, die Datenbereitstellung. Ich finde immer ganz schön, sich das Thema, wir reden ja dann viel über Bedarfsregelung und nur die Energie bereitstellen, die auch wirklich gebraucht wird. Mhm. Und das perfekte Vorbild für mich ist immer der Mensch selber. Das finde ich so schön, weil ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber die Story passt einfach so gut zu Gebäuden und raumluftechnischen Anlagen. Wenn du schläfst, Martin, oder auch Christoph oder ich, selten, dann geht dein Puls runter. Warum? Ja. Weil dein Körper keine Energie braucht. Wenn du joggen gehst, dann geht dein Puls hoch. Warum? Weil deine Beine nach mehr Blut und Sauerstoff verlangen. Und das wird alles automatisch geregelt. Mhm. Wenn wir Nahrung zu uns genommen haben, dann werden automatisch, wird der Verdauungstrakt quasi besser versorgt. Blutet, ja. Ne? Wenn ich meinen stählernen Oberarm trainiere, wird automatisch da
mehr deine Hantel verbogen.
Was ich damit meine, ist, der Mensch ist der perfekte Bedarfsregler. Das ist total faszinierend. Mhm. Wenn uns zu warm ist, fangen wir an zu schwitzen, damit der Körper gekühlt wird. Das ist super faszinierend. Und ich glaube, dass das in Gebäuden ist der Bedarf, das zu tun, um energetisch optimal zu haushalten. Mhm. Natürlich ohne die Bedarf zu reduzieren oder nicht decken zu können, weil es gibt ja auch viele Leute, die sagen, das Beste ist Lüftungsanlage aus, dann hast du auch keine Energieverbräuche. Aber du darfst ja nicht vergessen, die Lüftungsanlage hat eine Aufgabe, genau wie der Mensch eine Aufgabe hat. Und die Aufgabe des Regelsystems, des vernetzten Systems ist, diese Aufgabe so energieeffizient wie möglich zu lösen. Mhm. Und zwar auch nur genau wie die Bedarfe sind. Denn wenn du langsam joggst, schlägt dein Herz ja auch nicht mit 200, sondern natürlich das tut es erst, wenn du schnell joggst.
Es geht immer um dieses Thema bedarfsorientierte Regelung. Und die Frage, die ich mir in diesem Kontext stelle, ich meine, wir reden über so ein Thema innerhalb dieser Branche oder auch Heizung, Lüftung, Sanitär grundsätzlich, mit Sicherheit seit 15 Jahren über dieses Thema. 15 Jahre locker, ohne Probleme. Und die Frage in Richtung Christoph wäre, nicht wie wir es lösen, aber tatsächlich, wo kann man Impulse setzen? Von wem können die denn kommen? Weil manchmal habe ich den Eindruck, jeder wartet auf jemanden, damit irgendwann was passiert, aber keiner macht so diesen Big Move, dass es dann irgendwann mal auch vorwärts geht.
Genau, und die Frage, die ich da doch ergänzen würde an den Christoph, schaffen wir das, ohne die ganzen Fachkräfte zu haben?
Ja, jetzt
fangen wir erstmal mit meiner Frage an.
Also ich löse jetzt
ganz kurz
die letzten 20 Jahre an Problemen auf, die wir aufgebaut haben und mache das mal eben in 2 Minuten 50 im Podcast zu der absolut perfekten Lösung. Nein, Spaß beiseite. Es sind einerseits die Hersteller. Die müssen irgendwo schauen, dass sie Systeme bereitstellen, die nicht nur mit sich selbst arbeiten können, sondern natürlich auch interoperabel sind mit übergreifenden Gewerken.
Also keine proprietären Protokolle, sondern Schnittstellen.
Offene Protokolle, aber natürlich auch ein Stück weit vielleicht gesamtheitliche Lösungen anbieten, um die Planungsprozesse zu vereinfachen, um die Planung für einen Kunde zu vereinfachen, sodass er sich darauf verlassen kann, dass wenn er ein Gesamtpaket an HLK-Komponenten, Heizungs-Lüftungs-Klimakomponenten kauft mit Lüftungsanlage, dass sie auch entsprechend funktionieren.
Heißt also, zusammengefasst, Hersteller müssen eigentlich mehr anbieten und außerhalb zum Beispiel ihres Portfolios Dinge mit beisteuern, die sie vorher nicht hatten.
Richtig, natürlich, das eine. Mhm. Aber das andere ist auch, dass man sich offen halten muss, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und wir wissen alle, dieser große Erneuerungsbedarf, der auf uns zukommt, der wird sicherlich auch mal so sein, dass ein Gebäude bereits eine Lüftungsanlage hat, aber gewisse andere Komponenten getauscht werden und keinem Kunde ist geholfen, wenn man sich dann komplett verschließt. Also es muss die Möglichkeit der Interoperabilität
geben. Also keine Closed Shops, wie man
nicht
so schön
komplett
sagt.
Closed. Natürlich haben Hersteller Interessen und auch wissen natürlich auch, wie ihre Produkte funktionieren und das soll auch so sein. Dementsprechend ist das der eine Ansatz. Die Gesetzgebung ist der andere Ansatz. Da sind wir leider noch nicht so weit, wie wir da gerne sein sollten. Mhm. Dass es noch klarere Regeln gibt, meiner Meinung nach. Klare Regeln und Gesetze. Es gab mal im Bereich der privaten Wohngebäude mit diesen Home Energy Management Systemen auch Smart Meter Gateways, die ausgerollt wurden. Das ist auch ein ganz spannendes Themengebiet eigentlich. Ist aber so ein bisschen nicht ins Stehen gekommen, aber nicht mehr so präsent, wie es damals noch unter dem Herrn Altmaier war. Das war echt stark vorangetrieben unter seiner Zeit. Und natürlich der Megatrend, ich bleib dabei. Also was zukünftig mit Daten möglich sein wird, man sieht es in der Medizintechnik, die AI, die KI erkennt mittlerweile besser Krankheiten als Doktoren und wir müssen mal schauen, was uns die digitalen Tools, die da uns in der Zukunft zur Verfügung stehen, eigentlich an Möglichkeiten bereitstellen, solche Gebäude zu regeln. Mhm. Natürlich sind wir in der Physik begrenzt, also ich kann nicht mehr Energie in ein Gebäude einbringen, als ich eben einbringe, aber letzten Endes glaube ich, dass da noch ganze Menge an Möglichkeiten vor uns liegt.
Mhm. Ich glaube vor allem das Identifizieren auch von suboptimalem Betrieb, das glaube ich, Das ist auch was,
wie viel Prozent heute? Der Gebäude sind dysfunktional? 70?
Boah, ungefähr? Gibt verschiedene Statistiken. Auf jeden Fall ist die Zahl erschreckend hoch.
Über 50%.
Und die Herausforderung ist ja, dass das oft nicht identifiziert wird.
Ja.
Das wird ja ganz oft nicht identifiziert. Und ich glaube, da kann so eine KI total gut helfen, wenn man so eine Art Monitoring automatisiert und man quasi Anomalien oder Probleme frühzeitig erkennt. Nicht nur bei jetzt, was du ansprachst, mit Teile gehen vielleicht mal kaputt, sondern auch Anomalien erkennt im Hinblick auf den Betrieb. Also so Sachen, so simple Sachen erkennt wie, warum ist die Wärmerückgewinnung nicht auf 100% der Rückwärmzahl quasi eingestellt? Also läuft nicht, ist im Bypass-Mode beispielsweise, aber ich muss trotzdem nachheizen. Oder warum sind alle Volumenstromregler zu, obwohl der Ventilator gleichzeitig bei 100% Vollspeed läuft? So. Also relativ simple Sachen, die uns jetzt als Menschen total viel Aufwand bereiten würden, das in so einem Gebäude zu checken. Das kann so eine KI heute, das war ja auch das, was die Dorothea uns ganz anschaulich erklärt hat, recht einfach identifizieren.
Oder auch vielleicht einfach nur kleine Alarmmeldung.
Einfach mal eine Alarmmeldung.
Gibt ja total kleine Themen wie verschmutzte Filter. Mhm. Also ein verschmutzter Filter verbraucht einfach deutlich mehr Energie.
Er hat aber einen sehr hohen Wirkungsgrad, habe ich von Martin gelernt.
Wenn ich schon was mitnehme hier, dann stimmt das. Also die Druckdifferenz kann man ja in diversen Beispielen berechnen. Das machen wir heute mal nicht, sonst wird es zu akademisch. Aber ein verschmutzter Filter braucht mehr Energie als ein sauberer Filter. Mhm. Und einfach Wartungszyklen einzuhalten, darüber zu informieren, dass Filter getauscht werden müssen. Das sind diese Dinge, wo ja nicht zukünftig vielleicht ein Mensch sich ans Regelsystem setzen muss, schauen muss, ob da irgendwie vielleicht die Parameter aus dem Ruder laufen, sondern vielleicht einfach nur eine E-Mail oder was es auch in der Zukunft geben wird, an den Gebäudebetreiber gesendet wird, wo drin steht, lieber Kunde, deine Filter sind gerade dreckig, bitte austauschen, damit sparst du so und so viel Euro im Jahr und so viel Energie.
Ist ja auch tatsächlich ein wirtschaftliches Argument. Gibt es dafür denn Berechnungsgrundlagen, wo man sagt, also in erster Linie muss ich ja erstmal mehr investieren, als wenn ich konservativ standardisiert baue und habe jetzt auf einmal deutlich mehr Datenaufwand im Gebäude. Da gibt es vielleicht jemanden, der will damit natürlich auch sein Geld verdienen. Nur gibt es da irgendwelche Studien, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die sagen, dieser Invest, man sagt ja mal Return on Invest oder das, was eben zurückfließt, ist nach so und so vielen Jahren absolviert? Vielleicht auch nur im Rahmen des Gebäudewertes?
Oh, ganz ehrlich, ich glaube, es hängt davon ab, wie schlecht wirklich geregelt wird.
Ja.
Was man nie vergessen darf, ne? Wieder ganz simpel, das stimmt nicht zu 100%, aber zu, sagen wir mal, 98%. Die Faustformel ist, doppelter Volumenstrom.
Ja.
Sagen wir mal, du hast jetzt einen Besprechungsraum, ne? Der ist für 10 Leute dimensioniert und es sind nur 5 Leute drin. Und ich bringe trotzdem Luft rein für 10 Leute. Dann bringe ich doppelt so viel Volumenstrom rein, wie ich bräuchte. Mhm. Doppelter Volumenstrom heißt in den meisten Fällen vierfacher Druckverlust. Ne? Weil nämlich der Druckverlust mit dem Volumenstrom bei turbulenter Durchströmung, jetzt wird es wissenschaftlich, mit Potenz von 2 steigt. Jetzt haben wir nicht immer turbulente Durchströmung. Also lass
mal einfach stehen.
Für die Leute, die es ganz genau wissen, weil der Exponent ist manchmal auch bei zwischen 1,5 und 2, wie auch immer. Auf jeden Fall ungefähr doppelter Volumenstrom, vierfacher Druckverlust, heißt aber auch nahezu achtfache Leistung.
Mhm.
Weil
also auch wieder die Potenz.
Ja, genau, weil ja der Volumenstrom doppelt ist und wenn der Druckverlust dann vierfach ist und Leistungsbedarf ist halt Volumenstrom mal Druck, revidiert durch Ventilatorwirkungsgrad, dann hat man halt einen 8-mal höheren Leistungsbedarf. Das heißt, auch da wieder, ne, grob gesagt, wenn ich das Büro oder den Besprechungsraum, der für 10 Leute gemacht ist, wo im Moment nur 5 Leute drin sind, wenn ich den so belüfte, als wären 10 drin, dann habe ich einen bis zu 8-mal höheren elektrischen Leistungsbedarf. Da bin ich nur bei der elektrischen Leistung.
Und nur bei einem Raum.
Und deswegen glaube ich, dass diese Einsparpotenziale auf der Energieseite durch Bedarfslüftung, die sind so groß, extrem groß. Und darüber gibt es Studien, darüber gibt es Fallbeispiele. Das kann man theoretisch herleiten, dass sich das in den meisten Fällen ganz, ganz schnell rechnet, wenn man das richtig macht. Und das Kranke dabei ist, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen emotional werde, Menschen interessieren sich extrem immer dafür, oh, Wirkungsgrad Ventilator, können wir nicht von 67 auf 68%. Ja, das kann man alle tun. Ne? Man kann auch die Wirkungsgrade bei den Komponenten noch ein bisschen verbessern. Aber in dieser Vernetzung der Systeme und in der ideal gesteuerten, bedarfsgerechten Regelung, so dass wirklich nur das bereitgestellt wird, was in dem Moment gebraucht wird, da ist so ein Rieseneinsparpotenzial, dass ich glaube, dass wenn die Leute das wüssten, dass keiner überhaupt mehr in Return on Invest rechnen würde, weil sich das immer rechnet, immer.
Ja. Und wenn dann noch die Hürden abgebaut werden für die Inbetriebnahme, Kommissionierung und die Vernetzung, dann sind wir am Ziel angekommen. Und dann haben wir den gordischen Knoten gelöst, Martin.
Wie machen wir das denn?
Ja, das haben wir ja gerade schon versucht zu erörtern über diverse Ansätze.
Ich bin immer noch nicht schlauer geworden hier, meine Damen und Herren, aber ist nicht schlimm. Tatsächlich, die Frage wäre, wo, an welcher Stelle in diesem gesamten Prozess sollte ein Hersteller jetzt wie wir anfangen?
Wir haben den Schritt schon einigermaßen versucht zu tun mit unseren Systemen, die wir in der Vergangenheit angeboten haben und auch die, mit denen wir in der Zukunft auch agieren werden. Zumindest eine Gesamtlösung bereitzustellen, die unsere Einflusssphäre, was die Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik betrifft, unter einen Hut zu bringen. Das Produkt nennt sich TROXO-X und konnte auch schon bestaunt werden auf der ISH 25. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch mit unseren Serviceeinheiten der TROX HGI zum Beispiel noch die Möglichkeit, darüber hinaus das gesamte Gebäude zu vernetzen.
Das auch bedeutet
Beleuchtung, Verschattung und Co. Also darüber hinaus genau diese anderen Themen, die ja nicht ganz unwichtig sind, mit aufzuschalten und dann ein gesamtheitliches Portfolio anzubieten. Und standardisieren. Wir standardisieren unser Produkt so weit, dass es im besten Fall Plug-and-Play-fähig auch installiert werden kann.
Ist das komplex bezogen auf die damit einhergehenden Planungsprinzipien? Weil ich stelle mir jetzt vor, jemand, der sonst unsere Komponenten plant und vielleicht dann mit alternativen Systemen gearbeitet hat, der stellt sich jetzt dahin und sagt, okay, warum?
Wir haben da so einen schönen Leitspruch. External Complexity by Internal Intelligence. Nee, gar nicht wahr. Ich habe ihn falsch wiedergegeben, aber passt trotzdem.
Wir schneiden es auch nicht raus.
Internal Complexity by External Simplicity. So ist er richtig formuliert. Soll sagen, unsere Planungstools haben den Anspruch, die komplexen Mechanismen im Hintergrund abzufangen für die Kunden und entsprechend über ein einfaches Auslegungstool diese Prozesse so einfach wie möglich zu gestalten in der Planung. Und eben diese Hürden, die wir eigentlich schon zwischen unseren eigenen Komponenten haben, so weit abzubauen, dass wir das zukünftig gar nicht mehr so stark sehen werden.
Also du sprichst über eine Plug-and-Play-Lösung sozusagen.
Über eine zukünftige Plug-and-Play-Lösung, die uns das natürlich dann ermöglicht.
Ich glaube tatsächlich, dass das auch der einzige Weg ist, auch im Hinblick auf Fachkräftemangel, weil natürlich, wir werden ihn nicht aufhalten.
Demografisch unmöglich.
Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist, wir müssen unsere wertvollen Fachkräfte so einsetzen, dass sie mehr Dinge tun können. Das geht nur, wenn wir die Dinge einfach machen, effizient machen und schnell machen. Dann können wir nämlich mit den zu wenigen Fachkräften viel mehr bewegen. Und deswegen probieren wir alles, was sehr komplex ist, intern durch Intelligenz weniger komplex zu machen, sodass wir da einfach mehr Sicherheit haben. Ne? Von daher glaube ich, und das sind ja nicht nur wir, die das machen, es gibt ja jetzt viele Hersteller, die in die Richtung gehen, und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und oftmals auch möglicherweise viel, viel wichtiger ist, als heute noch die letzten paar Prozentpünktchen in irgendwelchen Komponenten rauszuholen. Was nicht falsch ist, aber von...
Das sind halt Themen, die in gewissermaßen endlich sind.
Ja.
Wir haben eine gewisse Entwicklungsstufe bei den Produkten erreicht, die gut ist.
Wie also, glaubst du nicht daran, dass man wirklich gerade über 100% erzielen kann?
Mein Gott,
manchmal träume ich deine Vision.
Manchmal träume ich auch davon. Aber das ist dann doch wieder, nee. Ich glaube einfach, wir sind auf einem Standard, der gut ist. Und jetzt müssen wir die Intelligenz oben drüber setzen.
Wie ist die Rückmeldung dazu? Ich meine, du hast ja ein, zwei Projekte schon mal begleitet, bezogen auf endlich macht ihr es oder oh mein Gott, lass das mal lieber sein. Oder vielleicht sogar, warum wollt ihr das denn jetzt machen?
Meine Reise in der Lüftungstechnik ist ja lang. Ich habe vor 16 Jahren angefangen in der Lüftungstechnik, aber im Bereich der Steuerungstechnik und bin irgendwie immer in der Lüftungstechnik geblieben als Alien, der eigentlich ja komplett auf MSR basiert. Also ich kann gar nicht sagen, wie so ein Gitter besondere Auslassqualitäten hat oder wie die Lüftungsanlage perfekt mit ihrem Rahmen und Wärmebrücken gebaut wird. Und dementsprechend sag ich immer wieder, am Ende des Tages ist es einfach nur entscheidend, dass die Projekte vernünftig geplant sind, dass die Produkte entsprechend ausgelegt sind, dass die Bereitstellung der Komponenten so einfach wie möglich ist. Und wir können trotzdem natürlich noch viel lernen. Nichtsdestotrotz, bei den Subsystemen hat man schon sehr erfolgreich gemacht. Gucken wir mal unsere Lab-Control-Serie an zum Beispiel, wo man Labore mit komplett klimatisieren kann. Aber da fehlt dann halt meistens noch die ein oder andere Komponente, die wir jetzt dann mit dem TROXO-X-System auch rund machen wollen und mit aufschalten wollen.
Gibt es einen Markt, von dem du sagst, jetzt außerhalb von Deutschland, die haben diese Themen grundsätzlich nicht, weil die einfach viel, viel weiter sind, bezogen auf dieses Thema Gebäudeautomation und normativer Rahmen?
Was ich total spannend finde, ist Asien. China zum Beispiel. Also wenn man sich das anschaut, was die da momentan bauen, das ist gigantisch. Ich bin aber fairerweise zu weit weg, um jetzt zu bewerten, ob die Gebäudesysteme da gewisse Standards erfüllen. Aber ich finde einfach interessant, wie schnell Asien Gebäude baut, wie schnell im großen Skalen da, wie gesagt, diese Wolkenkratzer aus dem Boden schießen. Mhm. Das ist gigantisch. Also das finde ich zumindest, was die Gebäude Bauwirtschaft angeht, sehr, sehr interessant. Und wir haben ja auch Kollegen in China. Da kann man sicherlich noch ganz viel von lernen, denke ich mal aktuell.
Gut, es geht um das Thema Geschwindigkeit in erster Linie. Luftqualität spielt da eine entscheidende Rolle.
Wobei ich da immer so bezweifle, dass das alles so richtig nachhaltig ist. Die sind zwar schnell, aber ob die wirklich dann auch am Ende die Gebäude, die Qualitätsstandards haben, die wir jetzt hier haben, da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel.
Ja, okay, ich bin da auch zu weit weg, aber ich finde es einfach beeindruckend.
Ja, was ich glaube, richtig gut finde, dass, da wollte ich mal aufgreifen, du sprachst am Anfang ja vom GEG und von den Anforderungen. Da gibt es ja auch eine Anforderung an das Monitoring und das finde ich tatsächlich richtig gut, weil damit auch sichergestellt ist, dass in den Gebäuden, wenn mal einmal was eingebaut ist, auch kontinuierlich überwacht wird. Und zwar automatisiert überwacht wird, weil früher, da muss ich mich verbessern, falls ich da falsch liege, da gab es ja auch diese energetischen Inspektionen, die jetzt erforderlich waren. Die mussten halt, glaube ich, alle 10 Jahre gemacht werden. Ne?
Ich glaub, die wurden hinterher sogar ein bisschen runtergestuft. Ich bin mir aber nicht...
Das muss man sich mal vorstellen. Alle 10 Jahre energetische Inspektion.
Wie machen die das?
Ja, in den meisten Fällen, glaube ich, gar nicht. Und sonst vielleicht, ich weiß nicht, das ist ja ganz, ganz schwierig. Wenn man das kann man so super mit Automatisierung lösen. Und dann machst du das nicht alle 10 Jahre, du machst das jeden Tag, jede Stunde, jede Minute und zwar kontinuierlich. Ne? Das wäre schon richtig, richtig gut.
Man sieht halt viel, wenn man so durch die Städte geht. Und wir haben ja alle unsere Branchenkrankheit. Der erste Blick von uns geht entweder unter die Decke oder aufs Dach. Mhm. Und wenn man sich da so die ein oder andere Lüftungsanlage anschaut, dann ist die letzte energetische Inspektion vielleicht auch länger als 10 Jahre her. Kann sein.
So, jetzt haben wir lange gequatscht hier, Christoph. Wir holen dich auf jeden Fall nochmal wieder für weitere Themen.
Ist das eine Drohung?
Nein, das ist eine Freude darüber, dass wir dich hier gewinnen konnten. Wir machen jetzt, bevor wir abschließen, stellen wir dir noch jeder eine Frage oder eine Karte. Der Martin hat mal wieder sein schönes Kartenspiel mitgebracht. Jetzt mische ich wieder so lange. Du hast ja vor dem Podcast schon gemischt, oder? So, darf ich ziehen?
Eine für dich. Aus der Kategorie mal angenommen.
Mal angenommen.
Mhm. Okay. Horaus.
Mal angenommen, Kinder dürften wählen.
Wär's vorbei mit der Politik für einige Leute in Deutschland. Politisch sollte man in solchen Podcasts nicht werden. Nein, also mal angenommen, Kinder dürften wählen, dann wäre die Welt, glaube ich, manchmal einfach eine bessere.
Das kann sein. Das glaube ich auch. Ich bin tatsächlich sicher, wenn Kinder wählen dürften, ich bin mir sicher, dann hätte man in der Corona-Zeit nicht mit Absperrband die Spielplätze zugelassen, während man die Friseure wieder aufgemacht hat.
Und vor allen Dingen deutlich mehr Schullüftung gebaut.
Sie wäre vielleicht auch manchmal ein bisschen gemeiner.
Ne? Gemeiner? Ehrlicher?
Ja, ehrlicher.
Kinder sind gemeiner, ja sehr ehrlich. So.
Aber trotzdem vielleicht auch einfach eine schönere Welt.
Finde ich auch.
So.
Kategorie, was mich betrifft. Dieser Mensch hat in meinem Leben eine besondere Rolle gespielt und es darf nicht Martin Lenz sein.
Hoi, 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 also da gibt es ganz viele. Jetzt kann ich natürlich die klischeehaften Antworten bringen und Mama und Papa nennen oder die bessere Hälfte meine Verlobte nennen, aber muss ich tatsächlich mal kurz mal in mich gehen.
Ich mische so lange weiter,
stimmungsvoll. Komm, wir machen das ganz spannend und ich mache mal außerhalb der Branche und mal eher so im Privaten Rudi Assauer.
Rudi Assauer.
Der Mann hat wirklich was bewegt auf Schalke und das hat mich glücklich gemacht.
Das hat dein Leben bewegt?
Nein, das hat mein Leben nicht bewegt, aber es war ein tolles, toller Typ.
Richtig lustig wäre auch gewesen, wenn du gesagt hättest, jetzt könnte ich natürlich meine Eltern nennen oder meine Verlobte, aber eigentlich meine heimliche Affäre. So, eine noch?
Ich habe noch eine für dich. Früher aus der Kategorie Blick nach vorn. Früher hatten die Menschen Angst vor Kutschen ohne Pferde. Heute können sich viele nicht vorstellen, dass
wir in der Zukunft vernetzte Gebäude haben, die komplett automatisiert im besten energetischen Zustand sind.
Was für ein Schlusswort. Ich hätte es ehrlicherweise genauso gemacht.
Das ist wirklich
das Martin Lenz sprachlos erlebe ich selten. Falls Sie Interesse an den normativen Rahmenbedingungen haben, die heute der wundervolle Kollege Christoph Lutz vorgestellt hat, dann fragen Sie einfach Martin Lenz selber, der wird Ihnen das dann per E-Mail zustellen. Nein, wir packen es in die Shownotes. Das ist natürlich die Serie, die wir jetzt halten. Und
vergessen
wollen.
Sie nicht, den Podcast mal mit 5 Sternen zu bewerten.
Abonnieren Sie den auch gerne. Folgen Sie uns bei den sozialen Medien.
Wollt ihr noch die Antwort hören?
Ach, die Antwort. Ja, Yara, was ist denn die Antwort? 1,5 Hühner legen an 1,5 Tagen 1,85 Eier.
Was die Antwort? Weißt du die, Yara? Du hast doch bestimmt gerechnet. Das ist eigentlich, das ist ein Dreisatz, Martin.
Es sind 0,75.
Ist mir auch Gott, egal. Himmel, können wir das, wir das schneiden ja nichts raus. Aber ja,
ja, komm, ich hasse Ratespiele, weil ich
ja, hast du die meine Antwort Zeit parat?
Nicht verschwenden will.
Ich habe gerechnet, wenn 1,5 Hühner in 1,5 Tagen 1,5 Eier legen, wie viele Eier legt dann ein Huhn an einem Tag?
Ja, ja, genau.
0,67 Eier.
Genau, und zwar zwei Drittel. Ne? 0,67 ja. Oder 0,66666. Was ja total logisch ist, weil ja, wenn 1,5 Hühner an 1,5 Tagen 1,5 Eier legen, dann legt ja ein Huhn an 1,5 Tagen ein Ei. Das heißt, du musst dann runterrechnen, 1 durch 1,5 und das ist zwei Drittel.
Meine Damen und Herren, wir halten fest, also zwei Leute im Raum haben die Matheprüfung nicht bestanden.
Habt ihr beide eigentlich Abitur? Ich frage für einen Freund.
Fach
oder habt ihr überhaupt einen Schulabschluss?
Ich habe bei einer Baumschule.
Also ich glaube, das ist so, das dürfte so, ich weiß gar nicht, wann man sowas rechnet, so sechste, siebte Klasse, würde ich sagen.
Ja, aber weißt
du, aber witzigerweise sagen die meisten Leute beantworten es falsch.
Die Logik ist, so manchmal näher als die
Matheaufgabe. Es gibt tatsächlich auch wichtige Probleme im
Leben. Wenigstens ist es am Ende selber drauf gekommen, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns herzlich bei Christoph, dass er heute da war. Schön, dass du da warst, mein Lieber.
Herzlichen Dank.
Steigt Schalke auf.
Ich werde dazu jetzt keine Stellungnahme abgeben. Ich bleibe entspannt. Du kannst über die
automatisierten Gebäude der Zukunft
sprechen. Kann ich machen. Ich bleibe da ganz entspannt. Wir rechnen von Spiel zu Spiel und schauen am Ende des Tages, wo der FC Schalke steht.
Der gibt auch Antworten wie so ein Trainer, ne?
Der ist schauen von Spiel zu Spiel. Ich will nicht sagen, dass er Phrasendrescher ist, aber er sagt, der FC Schalke wurde Legende. Ganz genau. So. Martin, dir danke ich auch. War schön mit dir mal
wieder. War mit dir auch wieder schön.
Danke, danke.
Mit dir auch. Christoph, vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Und Ihnen, euch da draußen, alles Gute.
Yep.
Wo auch immer sie gerade sind.
Gute Feinde als
Weiterfahrt Podcast. Für die, die im Auto sind.
Ganz
guten
genau.
Run für die, die gerade laufen.
Ja.
Und bleiben Sie gesund. Bis demnächst mal.
Tschüss. Tschö.
Und das war sie auch schon. Die aktuelle Episode unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Und abonniert natürlich unseren Kanal. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal.